Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Janne und Social Media Stars. Hallo, liebe Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter uns gesagt. Es freut mich sehr, dass ihr heute wieder hier seid. Und in dieser Woche habe ich die Moderatorin Vivian Geppert in München im Bayerischen Hof getroffen. Vivi ist 33 Jahre alt und kommt gebürtig aus Wiesbaden. Für ihr Studium ist Vivi dann aber nach Augsburg gezogen und hat da ihren Bachelor in Medien- und Kommunikationswissenschaften gemacht. Danach ging es für ein Volontariat zum Fernsehsender ProSieben und ist dann durch ein internes Casting in die Rolle der Moderatorin gerutscht und steht seitdem für Sendungen wie Red, Tough, aber auch für große Shows wie das Finale von Germany's Next Topmodel, das TV-Total-Turmspringen vor der Kamera oder berichtete vor kurzem zum Beispiel auch vom roten Teppich des Bambi. Vivi war wirklich so eine tolle Gesprächspartnerin und entsprechend haben wir über sehr, sehr, sehr viele Themen gesprochen. Es ging um ihr privates Glück mit Mann und Sohn Luca. Ich wollte wissen, ob Vivi sich eigentlich durch ihren Job vor der Kamera je auf ihre Optik reduziert hat. Vivi hat mir erzählt, dass sie nach dem Absetzen der Pille mit Akne zu kämpfen hatte und wie sie damit umgegangen ist. Es ging um Mobbing in der Schule, es ging um Harmoniebedürftigkeit und wie wir das beim Schreiben auf WhatsApp eigentlich so merken. Liebe Vivi, Herzlich willkommen bei Unter uns gesagt. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du hier bist. Wir haben gerade schon kurz auch ein bisschen gesprochen und du teilst es ja auch gerade bei Instagram. Dein Sohn hat Kita-Eingewöhnung.
Ja, es ist so aufregend.
Seit einer Woche jetzt.
Genau, wir sind jetzt in Woche 2, genau.
Okay, und ich habe ehrlicherweise, ich glaube, es ist so das Ding, wenn man noch keine Kinder hat und vielleicht auch noch nicht so da ist, macht man sich gar nicht so krass Gedanken, aber es macht eigentlich total viel Sinn, dass sich Luca erstmal von dir so ein bisschen trennen können muss, auf eine Art, sprich, du bringst ihn immer hin und entfernst dich dann so langsam oder wie machst du es genau?
Ja, diese normale Eingewöhnung geht so 2 Wochen, eigentlich sagt man, wo man eigentlich auch immer noch dabei ist und dann steigerst du das so. Also am Anfang gehst du mal 10 Minuten, dann gehst du mal eine halbe Stunde und dann gehst du mal länger. Und wir waren irgendwie an Tag 2 saßen wir schon da und er ist sehr, ja, ich würde jetzt, selbstständig ist so schwierig zu formulieren, aber ja, ich war mit ihm schon super viel unterwegs. Der wächst bei uns in so einer Crowd auf aus Freunden und Familie. Das heißt, der hat noch nie gefremdet. Der liebt es, wenn irgendwie Leute um ihn rum sind. Ich hatte schon relativ früh eine Nanny, die mich unterstützt hat, weil ich ja nach 6 Wochen schon wieder angefangen habe, bei TAF zu arbeiten. Und deswegen ist der, glaube ich, hat er so ein Urvertrauen. Und ich finde, Urvertrauen ist so ein schönes Wort. Das habe ich in einem ganz coolen Buch gelesen. So Kinder, die so ein Urvertrauen haben, die wissen, die Mama kommt wieder, no matter what. Egal, wie lange ich jetzt hier sitze und spiele und ich lasse mich jetzt so darauf ein.
Ja.
Und es ist schon komisch für einen selbst als Mutter, wenn du dann sagst, okay, die Mama geht jetzt mal kurz und der guckt nicht mal hoch von seinem Traktor und du denkst so, ich gehe jetzt. Das hast du schon verstanden. Also ich gehe jetzt wirklich.
Mal.
Ja, und er weint halt null, dreht sich um und geht spielen. Und dann war ich kurz so, tschüss. Aber ich habe eine andere Mama dann im Flur gesehen, die wirklich geweint hat, weil ihr Kind an ihr geklebt hat und geschrien hat. Und dann dachte ich mir so, okay,
krass.
Thank God, es ist viel besser so. Und er hat sich auch gefreut, als ich wiedergekommen bin. Und jetzt sind wir schon richtig ich habe dir gerade gesagt, Handy hier ist auf laut, es kann jederzeit ein Anruf kommen, aber wir sind jetzt schon so bei 4 Stunden alleine dort sein. Das ist schon cool.
Krass, verrückt. Und ist dieses Buch, ich glaube, ich habe das sogar mal bei dir in der Story gesehen vor Ewigkeiten, dieses Buch, von dem du dir wünschst, dass es deine Eltern gelesen haben?
Es ist das einzige Erziehungsbuch, was ich tatsächlich gelesen habe. Genau, das Buch von dem, was du gelesen haben sollst und von dem du dir wünschst, dass deine Eltern es gelesen haben.
Ja.
Mega geiles Buch. Und da nehme ich immer noch total viel mit. Und ich finde, in jeder Lebensphase liest man andere Sachen raus. Ich habe dann immer einen Textmarker, richtig streberhaft.
Also liest du es öfter?
Ich lese es öfter, weil jetzt mich ganz andere Kapitel interessieren als Kapitel, wo ich noch schwanger war zum Beispiel. Mhm. Und gerade so Erziehungsgeschichten und so ein Kind zu verstehen und ich glaube, unsere Eltern haben sich in ganz vielerlei Hinsicht wenig Gedanken gemacht. Man hat es halt einfach so gemacht. Mhm. Und wir sind jetzt, finde ich, so die erste Generation, die so hinterfragt, warum man so ist.
Voll.
Also, keine Ahnung, meine Eltern hätten jetzt nie gesagt, ich reagiere in der Situation so, weil ich bestimmt ein Mutterthema habe oder meine Mutter damals das und das zu mir gesagt hat, würden die nie machen. Und ich finde, wir sind so eine Generation, wir fangen an, so krass viel zu hinterfragen und zu sagen, hey, weiß ich nicht, dein inneres Kind musst du erstmal heilen oder lass nochmal zurückgehen an den und den Tag. Es kann sein, dass das dich geprägt hat und man versteht Kinder ganz anders. Mhm. Und deswegen finde ich das ein sehr cooles Buch, kann ich empfehlen.
Aber was ich mich da auch gefragt habe, stresst einen das auch vielleicht auf eine Art? Weil da ist ja so gerade so dieses innere Kind-Arbeitsthema, ist ja so die Message, okay, die ersten 6 bis 7 Jahre, glaube ich, sind die prägendsten für ein Kind.
Ja, ja.
Sprich, du weißt ja, okay, so gerade ist es die Zeit, wo man irgendwie auch denkt, eventuell sich vielleicht auch den Druck macht, okay, es muss gerade alles richtig und gut laufen. Also setzt dich das auch auf eine Art dann unter Druck, dass du jetzt gerade alles richtig machen müsstest?
Ja, ich glaube schon, dass jede Mama oder jeder Papa auch nachvollziehen kann, dass man, man hat so einen konstanten Druck. Also man denkt sich so, ah ja, okay, der ist jetzt, der testet gerade eine Grenze. Jetzt muss ich so und so reagieren. Und du reagierst 10-mal so, wie du es dir, wie es im Buche steht, wie du es sollst. Und beim 11. Mal flippst du halt aus, weil du selber gerade Stress hast oder, keine Ahnung, angeschlagen bist. Also ich glaube, es ist ein stetiges Bemühen. Man denkt aber als Eltern, man ist nie genug, man macht nie alles richtig. Manchmal liegt man abends im Bett und denkt so, oh Gott, ich habe so eine krasse Verantwortung und ich muss den zu so einem guten Mann machen, der irgendwann durchs Leben geht und seine Kinder irgendwie dann wieder erzieht und so. Das ist schon verrückt. Aber irgendwie ist es ganz viel Learning by Doing und macht sau viel Spaß. Mhm. Also irgendwie ist es cool.
Und ich stelle es mir auch sehr spannend vor, weil es natürlich eine total schöne, aber klar eine Herausforderung auch und somit ja auch irgendwie wieder ein totaler Spiegel für einen selber oft auch, oder? Also wenn du zum Beispiel auch sagst, wenn du merkst, du hast selber Stress, also wenn du zum Beispiel gerade so ein Ich-Thema hast, so ein Ich-Thema und so ein kleiner, der provoziert einen da vielleicht und dann holt der so Sachen aus einem raus, was...
Total, der spiegelt der alles.
Der spiegelt, ja, genau.
Egal wie, wenn ich morgens schon aufstehe und gestresst bin, ist der auch gestresst. Ja, und dann muss ich immer durchatmen und sagen, okay, gut, der braucht jetzt auch mal seine halbe, dreiviertel Stunde, bevor wir in die Kita fahren. Der muss in Ruhe frühstücken, jetzt komm mal kurz klar. Ja. Und man sagt ja immer, man kriegt das Kind, was man verdient oder was man handeln kann. Und ich bin so ein sehr ungeduldiger Mensch, schon immer gewesen. Und der ist wirklich meine Life-Lesson, so. Der fordert meine Geduld so sehr, aber das ist auch irgendwie cool. Also man lernt total viel auch über sich selber kennen durch so ein Kind.
Ja, total.
Und,
das glaube ich.
Ich hoffe, ich mache alles richtig. Mal schauen.
Ich glaube, da muss man ja auch irgendwie so voll, man kann ja nie alles richtig machen, so, ne? Man ist ja auch nur ein Mensch. Aber das ist bestimmt auch eine Herausforderung, dann eben auch so ein bisschen mit sich selber so Mitgefühl zu haben und irgendwie zu sagen, hey, ist auch gerade dein erstes Mal, so, dass du Mama bist. Lebst und so.
Ja, und man hat Freundinnen, das tut gut, die irgendwie auch in der Situation sind. Ich habe früher immer gedacht, wieso verändert man man verändert nicht seinen Freundeskreis. Ich habe meine Mädels seit eh und je, aber ich merke, dass ich mich hingezogen fühle jetzt zu meinen Freundinnen mehr, die auch Kinder haben und im Idealfall sogar Kinder im selben Alter, weil du einfach dieselben Themen hast.
Klar.
Das Verständnis ist ganz anders da, obwohl meine Mädels, die noch keine Kinder haben, auch Luca lieben über alles und der ist eh der kleine Prinz, hoppala, weil wir noch nicht so viele Kinder im Freundeskreis haben, bei meinen Girls jetzt so, aber du fühlst dich hingezogen zu Leuten, die das exakt gleiche erleben, weil du teilst dann dein Schicksal, du erzählst, und wie war deine Nacht, ja beschissen, ich war wieder um 4 Uhr wach, ich war um 6 Uhr wach, trinkt der gerade, isst der gerade, macht der dies, nee, zahnt und so, das ist irgendwie schön und man sucht sich dann so seine Crowd, die das gleiche Leid teilt, sag ich mal.
Das ganze Thema Vergleichen ist ja sowieso ein Thema, was man in jeder Lebensphase irgendwie haben kann, gerade aber auch durch Social Media, und du hast ja auch schon mal, ich habe so eine Story von dir auch mal gesehen, dass du da natürlich auch schon drüber gesprochen hast und so, aber kennst du das dann auch, dass du dich mit anderen Müttern vergleichst? Vielleicht auch mit Freunden vergleichst, wo es irgendwie in Anführungszeichen besser läuft, wo die Nacht irgendwie ruhiger ist, wo irgendwie sowas ist, und wie gehst du damit um?
Also ich glaube, Vergleichen ist ganz krass und ist ganz toxisch bei Mamas. Man sagt immer, macht es nicht, aber es passiert einfach automatisch, weil ich glaube, gerade wenn du das erste Mal ein Kind bekommst, dann bist du ja wie auf rohen Eiern die ganze Zeit. Du denkst dir, ist das normal? Kann der das schon? Kann der das schon? Macht der das? Und Leute im Umfeld sind auch oft nicht so sensibel und fragen so Sachen. Also zum Beispiel, Luca ist super früh gelaufen. Mit 1 Jahr konnte der laufen und war schon immer so aktiv, ist immer rumgehüpft und so. Was er aber noch gar nicht macht, ist sprechen. Für mich ist es vollkommen wurscht, weil ich mir denke, ja, der wird schon noch sprechen. Ich finde es eh jetzt alles sehr früh, was gerade passiert. Und jeder zweite Satz von fremden Leuten ist, ach, spricht der schon? Sag, was ist denn das erste Wort? Sagt der schon Mama? Und ich lache dann immer und sage, nee, der sagt noch nicht mal Mama, der sagt noch gar nichts. Ja. Aber ich finde es lustig.
Okay.
So, wenn du aber, glaube ich, als Mama denkst, mein Kind läuft immer noch nicht. Und dann kommt jede zweite Frage, ach, der läuft noch nicht. So, und ich meine, Kinder sind so unterschiedlich, die entwickeln sich so krass unterschiedlich. Ich bin auch früh gelaufen und habe früh gesprochen. Mein Bruder hat super spät gesprochen und so, aber irgendwann lernen sie es alle irgendwie.
Ja.
Und man darf sich da gar nicht so reinziehen lassen. Und deswegen ist, glaube ich, auch so dieses Umfeld total wichtig, aus anderen Mamas und Freundinnen, die dich so pushen, dass du dich immer wieder hochziehst gegenseitig und auch den Scheiß teilst sozusagen, toll. Nicht immer nur, ja, er hat heute das und das gemacht, war ganz toll, sondern auch sagst, hey, ich bin am Limit, weil er mich so wahnsinnig macht, also natürlich im übertragenen Sinne, aber das muss man ja auch manchmal ist man einfach genervt und dass man das auch teilt, weil Instagram zum Beispiel ist ja auch ein krasser Faktor, wo man sich denkt, wie kann die morgens um 8 schon den perfekten Fall-Look anhaben, perfekt geschminkt, ausfrisierte Haare. Und ich sehe so aus, wie ich gerade aussehe. So, du denkst dir dann, wie machen die das?
Ja.
Wie und warum ist deren Kind immer perfekt gestriegelt, hat nie einen Schnupfen, kann das, kann jenes? Also ich glaube, Instagram ist eh super gefährlich. Und da darf man einfach gar nicht so tief abtauchen, weil man ist dann von Reel zu Reel zu Reel. Mittlerweile ist ja auch vieles wirklich echter Content und Mamas, die auch sagen, okay, oh, ich bin total am struggeln, aber... Ja, ich glaube, dieses Vergleichen ist ein ganz schwieriges Thema. Da muss man sich, sofern es geht, irgendwie von halten.
Aber gelingt dir das? Also es klingt, ich finde, das ist immer so ein bisschen so schwierig. Und in der Theorie, finde ich, klingt das immer total, ja, klar, nicht vergleichen. Du hattest ja auch schon gesagt, es ist zum gewissen Grad einfach auch nicht möglich. Aber wie ist es bei dir, wenn du dich dann doch mal vergleichst?
Dann rufe ich ganz schnell eine Freundin an, wo ich weiß, dass bei der es auch nicht so gut läuft. Dann holt man sich...
Wieder nach unten orientiert.
Ja, genau. Nee, aber ich denke so, also zum Beispiel war bei uns ganz lange ein Thema das Schlafen, weil er schläft einfach nicht durch, immer noch nicht. Und das macht dich fertig und es macht dich müde. Und wenn du berufstätig bist und weißt, oh, heute Nacht gehe ich jetzt ins Bett und er wacht wieder 3-4 Mal auf, dann ist das so dein Wunderpunkt. Und wenn dann natürlich Leute erzählen, oh nee, der schläft schon seit er 6 Monate alt ist durch, dann denkst du dir immer so, cool.
Ja.
Ich vergleiche mich nicht, aber wieso macht es mein Kind nicht? Und ich glaube, das ist immer so, wo dein kleiner Wunderpunkt ist, cool. Da fängst du dann an, dich zu vergleichen, aber... Es tut dann gut, wirklich mit Freunden zu quatschen, bei denen es genauso ist. Oder mit auf Insta zu gucken, welche Mütter posten wirklich echten Content. Und dann zu sagen, ach guck mal. Und ich merke auch, wenn ich was teile auf Instagram, was so für mich eine banale Geschichte ist. Also wenn ich so erzähle, hey, jetzt zum Beispiel Kita-Eingewöhnung. Ich habe schon ein Tränchen verdrückt, weil er jetzt da eine Stunde allein geblieben ist und voll aufregend. Oder ich bin so hin und her gerissen zwischen, ich bin happy, dass er jetzt in der Kita ist. Ich habe endlich mal Zeit für Sport und... Oh, eigentlich möchte ich mein Kind noch gar nicht abgeben mit 1,5. Wenn ich so Geschichten teile, merke ich, dass da die Mamas total dankbar sind.
Voll.
Oder wenn ich sage, hey, ich habe die Nacht überhaupt nicht geschlafen, weil der zahnt, dann sagen die, okay, I feel you. Ich kriege so viele Nachrichten immer, I feel you, bei mir genauso. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man auch
verbindet,
den Kack teilt, so die Phasen, die halt nicht so gut laufen.
Ja. Hast du dann aber auch mal so ein bisschen bei Insta so ein bisschen aufgeräumt auf eine Art, mit Leuten, die dir dann nicht gut tun, so schwanger, die dann halt einfach, oder Mütter, die so sehr auf ständiges Happy Life tun?
Ja, also ich weiß ich gar nicht, nee, aufgeräumt nicht, aber man der Algorithmus verändert sich ja sowieso. Zum Beispiel, wenn man irgendwie heiratet, hat man nur noch Brautkleider und Venues in seinem Feed. Wenn man schwanger ist, hat man nur Schwangere. Ich habe jetzt gerade schon viele so Kinderpsychologinnen und so, wie kannst du auf den und wie reagierst du, wenn dein Kind dich haut, wenn dein Kind dich beißt, wenn sowas, das ziehe ich mir gerade viel rein.
Hast du das gerade oder wie?
Nee, gar nicht, aber ich finde es spannend. Ja. Also ich denke mir immer so, ah okay, die würde jetzt so reagieren. Oder auf Augenhöhe gehen mit dem Kind.
Okay.
Ich verstehe dich, aber wir müssen jetzt so und so. Also so ein bisschen Erziehungstechniken, das finde ich jetzt gerade spannend. Aber ich habe jetzt nicht aufgeräumt, sondern ich habe, glaube ich, mehr für mich den Abstand gefunden und gesagt, ah okay, ja gut, die Influencerin, die sieht ja einfach geil aus. Die hat einen tollen Kleiderschrank und der macht es halt Spaß, sich morgens stundenlang zu stylen. Vielleicht hat die im Hintergrund auch Hilfe. Deswegen, also ich glaube, ich kann es besser einordnen.
Aber weißt du, was halt auch immer so krass ist? Ich glaube, so diese Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung ist halt so ein kranker Unterschied, weil du denkst das wahrscheinlich so über andere, guckst du die so an und denkst dir so, boah, die ist so krass. Aber ich wette mit dir, André, oder wenn ich dir jetzt auch dein Instagram angucken würde, denken sich andere, Alter, die Vivi, krass, wie die das macht, weißt du? Also du siehst ja auch immer
man
gut.
Selber denkt immer.
Ja, also das ist halt so krass und... deshalb glaube ich, ist es irgendwie auch voll wichtig, dass das einem zum einen vielleicht so gespiegelt wird, von wegen du wie man selber ja auch wirkt. Das ist so das Ding. Ich glaube, das unterscheidet sich halt immer so krass, diese Eigenwahrnehmung und Außenwahrnehmung.
Und es ist halt auch nur ein ganz kleiner Abschnitt deines Tages, dieses eine Foto, was du postest oder dieses eine Reel oder.
Ja.
Aber ich merke einfach, meine Zeit ist so flöten. Also ich glaube, jetzt ist es anders, wenn der jetzt in die Kita geht und ich diese Vormittage habe, aber jetzt diese 1,5 Jahre. Das ist schon ein Struggle, wenn man arbeitet, dann hat man noch irgendwie ein E-Mail-Postfach, dann muss man Pakete zur Post bringen. Dann habe ich aber auch noch Instagram, was bei mir gerade ehrlicherweise zu kurz kommt mhm. und ich dann immer wieder reingucke und sage, oh scheiße, mein letztes Bild habe ich auf der Wiesn gepostet. Mhm. Aber was soll ich denn jetzt...
Ist doch gar nicht so lange her.
Ja, aber schon für so jemand, der auch viel Insta vorher gemacht hat, oder ich war jetzt nie so krass aktiv, aber ich habe schon immer versucht, aus meinem Leben irgendwie was zu teilen, mhm. denkst du dir dann schon so, ja, wann? Mhm. Wann soll ich das jetzt auch noch machen? Und wenn ich mit meinem Kind bin, dann will ich nicht mein Handy in der Hand haben, dann ist mein Handy eigentlich tabu. Und soll ich jetzt ein Foto und Selfie posten auf dem Weg zur Kita? Na, weiß ich nicht, nee. Habe ich wieder nicht geschafft. Okay, morgen.
Aber wie machst du das oder wie machst du das auch mit deinem Mann? Also wie teilt ihr euch das auf? Oder ich meine, es ist ja schon krass, du hast auch gesagt, nach 6 Wochen hast du eigentlich wieder gearbeitet. Okay, du hattest eine Nanny oder hast eine Nanny. Gibt's da, sprecht ihr euch ab? Wie ist das?
Ja, total. Planung ist jetzt ganz anders. Also okay. Wir haben jetzt einen geteilten Familienkalender im Handy und dann wird immer geguckt, ja, da habe ich ein Event, da habe ich das. Also mein Mann ist mega, weil der auch wirklich von Tag 1 hands-on war. Also der war immer dabei und Luca ist auf ihn genauso fixiert wie auf mich. Also ob ich ihn ins Bett bringe oder er, ob ich einen Tag mit ihm verbringe oder er, das ist jetzt nicht, der klammert jetzt nicht so extrem an mir, was ich total schön finde. Die haben ein ganz tolles Verhältnis. Und mein Mann ist dann immer da, wenn ich zum Beispiel Wochenendjobs habe. Also ich bin ja oft mal in Köln wegen Mars Singer oder irgendwelchen anderen Produktionen. Da ist er dann immer da, oft auch mal die Schwiegermama oder meine Mama. Dann haben wir eben eine Nanny, die auch noch unterstützt, jetzt weniger, weil er ja jetzt auch in die Kita geht. Aber ja, es ist schon viel Orga. Mhm. Also dieses Ganze, die Wochen stehen eigentlich fest, wann ich zum Beispiel TAF habe und dann wird so alles drumherum geplant. Mhm. Aber ja, also ich glaube ein gutes, ich habe leider meine Eltern nicht hier und meine Schwiegermama auch nicht. Mhm. Deswegen ist es noch mehr Planung. Voll. Das finde ich immer toll, wenn Leute in derselben Stadt die Family haben. Das krass, erleichtert das ja extrem viel. Ja. Aber ich habe auch irgendwie jetzt mittlerweile so ein, das ist mir gut hin organisiert und es klappt eigentlich bis jetzt toi 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 immer ganz gut. Und man muss ja auch sagen, ich habe keinen 9-to-5-Job. Ich arbeite nicht jeden Tag und das ist schon sehr dankbar. Deswegen konnte ich auch so früh einsteigen. Also jede Mama, die sagt, hey, ich will jetzt mal 1,5 Jahre, 2 Jahre zu Hause bleiben, verstehe ich zu 100%. Hätte ich auch sofort gemacht. Aber mein Job ist easy kombinierbar mit Kind. Und deswegen habe ich gedacht, komm, jetzt macht mir auch Spaß. Ich liebe meinen Job und das ist für mich auch so ein Abschalten und ja, Me-Time auf eine gewisse Art und Weise. Deswegen, ja.
Kannst du Luca zum Beispiel auch so mit zu TAF nehmen oder ist das schwierig?
Habe ich schon ein paar Mal gemacht, wenn mal Not am Mann war. Meine gute Freundin und Visagistin Andi, wenn die da ist, die ist ganz close mit ihm. Deswegen, die zwei haben dann immer sich beschäftigt, wenn ich moderiert habe. Das geht schon mal, aber jetzt, wo er läuft, ist der... Er kann keine Sekunde weggucken, der pest dann zwischen den Kameras lang oder rennt irgendwo hin, reißt irgendwas runter. Also es ist gerade schon ein intensives Alter. Ja. Man hat keine Sekunde für sich.
Perfekt, super. Wie gehst du mit diesem Gefühl, um so selber so ein bisschen zu kurz zu kommen? Hast du das?
Ja, was meinen Sport angeht, habe ich schon jetzt die letzte, weiß ich nicht, also komischerweise, hab das Kind gekriegt, dann bin ich am Anfang super viel spazieren gegangen. Das war so mein Ausgleich und ich bin eh immer draußen. Mein Mann sagt immer, du bist wie ein Hund, du musst Gassi Auslauf. Gehen. Ja, sobald ich aufstehe, guck raus und es regnet nicht, muss ich raus. Ich kann nicht drin in Räumen sein, ich muss immer an der Luft sein. Und deswegen war ich mit dem Kind auch ständig draußen und spazieren und hab gemacht. Da hatte ich das Gefühl, ich komme so auf meinen Bewegungspensum, aber so jetzt das letzte Jahr, da habe ich echt wenig Sport gemacht und für mich ist Sport so ein Ventil und macht mir Spaß und ich liebe das irgendwie, das ist meine Art von Me-Time und das kam echt zu kurz und das habe ich eine ganze Zeit verdrängt und jetzt aber bin ich an dem Punkt, wo ich sage so, ich fühle mich nicht wohl, sondern ich fühle mich nicht ausgeglichen und da freue ich mich jetzt drauf, dass ich durch diese Kita mal wieder Zeit habe, ungezwungen zu sagen, so jetzt gehe ich eine Runde laufen oder jetzt mache ich Pilates oder jetzt, ich habe ja auch ein Gym im Keller, jetzt gehe ich einfach mal runter. Ich hätte ihn bestimmt mit runternehmen können, aber man macht es ja dann nicht. Man hat dann so viel anderen Scheiß zu tun.
Voll.
Und will ja auch, dass das Kind irgendwie auf seine Kosten kommt und da freue ich mich jetzt drauf, ein bisschen wieder mehr auf den Fokus auf meinen Körper zu legen.
Mhm, glaube ich. Du bist ja immer vor Kameras, wirst gefilmt und so weiter und da spielt Optik eine Rolle. Ist es was du gemerkt hast, dass du zum Beispiel, du hast gesagt, fühlst dich jetzt nicht wohl, aber ist es auch was wo du gemerkt hast, du musst irgendwie Sport machen, weil du gut aussehen willst so? Und wie gehst du mit so einem Gefühl um?
Klar, also ich glaube, Sport hilft natürlich, dass man irgendwie einen definierten, straffen Körper mhm. hat. Ich habe zum Glück, toi, 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 danke Mama, danke Oma, ganz gute Gene, dass ich relativ wenig machen muss und ich esse ganz normal. Ich achte überhaupt nicht auf meine Ernährung und esse gerne gesund, deswegen macht es mir auch Spaß, aber ich esse eine Schoki abends und gestern Abend Ofenkäse und den Abend davor eine Pizza. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt extrem auf mein Essen achte und dafür muss ich relativ wenig machen, um meine Figur zu halten. Mhm. Meine Mutter hat gesagt, es rächt sich mit 40. Ab 40 okay. ist der Turning Point. Ah. Also sie hat gesagt, genieß es noch, die paar Jahre, die du es hast. Aber klar, also man hat eine gewisse Vorstellung von sich, wie man sich selber in der Öffentlichkeit sehen will. Und das will ich natürlich beibehalten. Aber ich war noch nie jemand, die sich wahnsinnig verrückt gemacht hat bezüglich... Nee irgendwie krass. Nicht so. Also... Ich hatte mit schlimmer Haut jetzt so ein bisschen zu kämpfen, als ich die Pille abgesetzt habe, dann wurde ich schwanger, dann hatte ich echt diese Spätakne,
ja.
extrem und da habe ich drunter gelitten mhm. und das war was, da habe ich wirklich, ja, die letzten, was waren das jetzt, zwei Jahre mit zu kämpfen gehabt und da habe ich mich nicht wohlgefühlt und wenn ich vor die Kamera musste, habe ich mir gedacht, oh nee, jetzt schon wieder. Und es ging runter, wirklich hier Kinn, Hals bis unten und es hat einfach nicht aufgehört. Egal, krass. Was wir gemacht haben, es ging nicht weg. Da habe ich drunter gelitten. Aber so Figurthemen hatte ich irgendwie nie so richtig. Mhm. Da bin ich irgendwie ganz, ganz confident. Oder
cool.
Und habe natürlich auch Dellen am Hintern. Und es ist auch völlig normal, finde ich, wenn man ein Kind gekriegt hat, dass sich der Körper verändert. Und auch wenn man kein Kind gekriegt hat. Aber da bin ich irgendwie nicht mehr so wie früher. Das hat sich verändert. Mein Körperbewusstsein hat sich seit der Geburt total verändert.
Echt, ja?
Ja, ich denke mir jedes Mal so, Alter, was dein Körper geleistet hat, ein Kind zu kriegen. So eine Geburt ist crazy und so eine Schwangerschaft. Und dann denke ich mir immer so, was mache ich mir jetzt bitte im Kopf über eine Delle mehr am Arsch? Also es interessiert kein Mensch. Mein Mann sieht das gar nicht. Das juckt den nicht. Klar, für mich, ich habe immer ein Thema, wenn ich mich weich fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich habe lang keinen Sport gemacht, das ist jetzt gerade so. Aber also ich bin überhaupt nicht mehr so streng mit mir, wie ich es früher war. Also das hat sich geändert.
Einfach so eine Achtung vor dem Körper wahrscheinlich. Ne?
Genau, weil man weiß, krass, was der leistet und wie gesund der ist. Und wir können alle so glücklich sein, dass man gesund ist und alles so funktioniert, wie es funktioniert. Man nimmt es ja immer so selbstverständlich. Mhm. Und irgendwie habe ich mir das, ja, seit das Kind da ist, habe ich da irgendwie so eine Relaxedheit.
Schön.
Mehr als vorher.
Cool. Ja. Aber zu deiner Akne, wie hast du das dann wegbekommen?
Ich habe eine ganz tolle Kosmetikerin und mit der haben wir wirklich mit Fruchtsäure-Peelings, mit Ausreinigung, man musste einfach dranbleiben. Also es waren 2 Jahre und es war wirklich für mich, ich habe das nicht so geteilt. Ich war auch nie die so richtig ohne Filter, muss ich ehrlich zugeben, sich auf Instagram gepostet hat, weil ich mich so krass unwohl gefühlt habe. Und das ist halt auch, wenn man einen Job vor der Kamera hat, du sitzt dann da und selbst wenn die Visagisten dich kennen und wissen, ja, es ist halt gerade ein Thema, dann hast du mal wieder eine andere und dann sagt die, oh, was ist denn bei dir gerade los?
Oh.
Und das ist alles so,
voll.
Es ist so, ja, ich war so unsicher. Ich hatte immer einen Abdeckstift in der Tasche und hatte immer das Gefühl, oh, ich will das verstecken. Jetzt habe ich morgen wieder ein großes Shooting. Scheiße, jetzt muss ich da hin und mit der Haut. Obwohl das für Außenstehende, glaube ich, nie so krass. Das ist
wieder man selber. Ja,
ja genau, man selber hat so ein Thema damit. Und ja, weiß ich nicht. Das war da bin ich echt durch die Hölle gegangen. Aber das, ich glaube, das ja. Jetzt ist es voll im Griff gerade. Hormone haben sich wieder umgestellt und ich bin, glaube ich, einfach dran geblieben mit diesen Behandlungen.
Hm. Also vielleicht durch die Schwangerschaft auch. Das habe ich irgendwie auch gehört, dass ich habe mit Lena Meckel auch aufgenommen.
Ja.
Die ist ja gerade oder kriegt jetzt bald ihr Kind. Und die hat zum Beispiel, kriegt auch einen Sohn.
Mhm.
Und die hatte mir erzählt, dass wenn man mit einem Sohn schwanger ist, dass einem das wohl Schönheit gibt. Und die meinte, sie hat mega gute Haut durch die Schwangerschaft bekommen. Und dass wohl Frauen oder Mädchen, wenn du mit einem Mädchen schwanger bist, dass das die Schönheit so zieht werden.
Ich habe das schon mal gehört. Bei mir hat es irgendwie nicht, mein Sohn hat mir das nicht gegeben.
Nein, aber du hast eine schöne Haut bekommen.
Ja, jetzt im Nachgang, ja. Aber ich glaube, da hat er wenig mit zu tun. Aber was tatsächlich war, ich habe immer noch eine kleine Oberlippe.
Mhm.
Aber durch die Schwangerschaft hatte ich Lippen. Das
habe
ich. Ja. Alle mich angeguckt und gesagt, was ist denn bei dir los? Ich hatte so eine Oberlippe.
Was?
Und nach der Geburt ist es jetzt natürlich weniger, aber ich habe mehr Oberlippe als früher.
Und weil sich dieser Spaß hier nicht von alleine finanziert, folgt jetzt die Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Koro und Leute, ich habe mich über diese Werbeanfrage so sehr gefreut, weil Koro einfach so geiles Essen hat und wer liebt geiles Essen? Ich liebe geiles Essen. Aber ich bin tatsächlich auch so eine süße Person, ja. Also ich habe richtig Bock auf irgendwie so einen geilen, süßen Snack, versuche mich aber gleichzeitig immer so einigermaßen gesund zu ernähren, soweit es eben möglich ist. Und ich habe da einen Snack, der ist wirklich der Shit. Ich habe davon auch schon mal hier im Podcast erzählt und zwar, man nimmt Medjool-Datteln, macht crunchy Erdnussbutter rein und dann vielleicht noch so ein Stück Schokolade oder was auch immer, worauf man halt Lust hat. Und es schmeckt wirklich so lecker. Es schmeckt wie ein gesundes Snickers und befriedigt mich wirklich jedes Mal, wenn ich Bock auf was Süßes habe. Und ihr könnt es euch denken, diese Zutaten gibt es eben auch bei Koro. Wenn dich dieser Snack jetzt aber nicht unbedingt überzeugt hat, es gibt natürlich auch allerlei andere Nussmusse, es gibt viele, viele Riegel, es gibt Backzutaten und eben auch sehr viele vegane Alternativen, was ich sehr cool finde. Also es findet wirklich jeder was, der einigermaßen gerne kocht, backt oder halt auch einfach nur isst. Und deshalb guck doch mal vorbei bei koro.com und das Coolste mit dem Code unter uns gesagt, alles groß geschrieben, könnt ihr 5% auf euren Einkauf sparen. Also auf koro.com gehen, unter uns gesagt benutzen, vielleicht die Datteln probieren, vielleicht aber auch nicht. Und jetzt ganz viel Spaß weiterhin mit der Folge.
Hä? Oh ja, und Freundinnen haben mich angesprochen und gesagt, jetzt sag doch mal, hast du da was? Hast du da ein bisschen?
Gib doch zu.
Nein, ich habe nichts gemacht. Dieses Kind hat mir eine Oberlippe geschenkt.
Ist das bekannt? Ist das ein Ding? Das hormonell Lippenwachs?
Ja, eine Freundin von mir ist auch gerade schwanger und die hat auch mehr Lippen.
Wirklich?
Ja, und alle haben gesagt, freu dich nicht, weil sobald er auf der Welt ist, sind die Lippen wieder weg. Aber die Oberlippe hat er mir ein bisschen gelassen. Das ist nicht so wenig wie früher.
Sehr lustig.
Ja.
Krass.
Aber ja.
Allgemein dieses Thema, ich finde das wirklich super, super, oder die Vorstellung davon super, super schwierig. Wenn man, wie du sagst, dein Job ist es seit 10 Jahren oder seit wann?
Circa 10 Jahre.
10 Jahre, ja. Stehst du vor der Kamera, moderierst du, wirst gestylt, hast schöne Haare, wirst geschminkt, dein Outfit ist cool und so. Und einem wird ja doch gespiegelt, selbst wenn man das selber gar nicht so hatte, meinetwegen, aber es wird einem ja schon gespiegelt auf eine Art, dass es sehr wichtig ist, wie man aussieht.
Ja.
Oder?
Ja, schon. Also ich glaube, ja, mach mal deine Frage zu Ende.
Ich stelle mir das einfach total schwierig vor, dann nicht in so eine Denke zu verfallen, es ist, dass der Wert so ein bisschen von der Optik abhängt und sich von diesem Gedanken zu lösen. Weißt du, was ich meine? Weil du meinst, also mit deiner Figur meinst du, hast du dich eh noch nie so krass verrückt gemacht, das ist ja dann einfach mega cool, aber vielleicht warst du auch einfach immer zufrieden, weiß ich nicht.
Ja, also klar nerven einen Sachen, oder? Ja. Ich bin jetzt auch jemand, der sagt, ich sehe angezogen immer super aus am Strand. Pff, weiß jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht die, finde ich, die Bikini-Maus. Ich habe, glaube ich, 100 Bikinis, aber aus dem Grund, weil ich mich in keinem so richtig cool fühle. Aber
weißt du warum?
Nee, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich habe mir immer, an irgendeinem stört mich immer irgendwas. Mhm. Ich habe noch nicht den Bikini gefunden, den ich liebe. Mhm. Und ich glaube, so im Urlaub, mein Mann sagt immer das Gegenteil, aber wenn du dann so verloddert vom Strand kommst, denke ich mir immer, es gibt so Frauen, die sehen einfach geil aus am Strand. Ja. Die haben dann so die perfekte Tasche, dann haben die die Brille dazu, dann haben die die gelegten Haare und ich, dann haben die Schmuck am Strand. Wer hat denn Schmuck am Strand an?
Ich finde, es wird so heiß.
Ja, also oder eine Bauchkette über dem Bikini sieht ja geil aus, aber wer hat denn sowas an? Also auf jeden Fall, ich bin jemand, ich sehe halt, ich schwitze, ich habe verklebte Haare, ich habe einen Dutt auf dem Kopf und ein Bikini an, ich werde feuerrot und dann denke ich mir so, nee, weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt so die Urlaubsmaus bin, aber irgendwie, weiß ich nicht, finde ich es auch nicht schlimm, aber so, wenn du sagst, Fernsehen, ja, Druck, also natürlich leben wir in einer totalen Bubble, also ganz oft, finde ich, kriegt man dann so ein Wake-up-Call, wenn man mal durch die Stadt läuft und sich denkt, okay, krass, aber was machen wir uns hier eigentlich alle Gedanken? Ein Großteil der Menschen macht sich über das alles gar nicht Gedanken, weil wir leben halt in dieser Entertainment-Bubble, sag ich mal. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, meine Mama, meine Oma haben mir da ein ganz gutes Selbstwertgefühl mit auf den Weg gegeben. Ich habe mich noch nie so krass unter Druck gesetzt mit irgendwie Schönheit oder mit, ich wollte immer eher durch. Also ich setze mich zum Beispiel eher unter Druck, wenn ich eine Sendung moderiere, dass ich mega vorbereitet bin. Man nennt mich, also meine Mädels oder meine Kollegen sagen immer, oh, du bist so ein schlimmer Streber. Also ich muss Texte jetzt nicht für tough, weil das ist ja live und das ist so on the go. Wenn ich eine große Show moderiere, möchte ich gerne mich eine Woche darauf vorbereiten, total intensiv auf die Leute vorbereiten. So, ich möchte lieber durch mein Können glänzen und möchte intelligent sein und möchte gut vorbereitet sein, ein gutes Allgemeinwissen haben. So, das ist mein Druck, den ich mir selber viel mehr mache als komischerweise meine Optik. Also wenn ich moderiere, vergesse ich auch total, wie ich aussehe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann da so stehe und denke, okay, jetzt Bauch rein, gerade stehen, Karten so halten, Füße so halten. Mhm. Wenn ich mir manchmal Sendungen nochmal angucke, denke ich so, du stehst da wie so ein Bauer. Aber es war mir in dem Moment völlig wurscht, weil ich wollte nur einen guten Job machen. Also ich glaube, ich bin so was Leistung angeht, setze ich mich viel mehr unter Druck als Optik.
Ja, und weißt du, woher das kommt? Oder?
Weiß ich nicht, war in der Schule, war ich eher faul.
Also ist ja eigentlich voll gut. Also, dass du auch eher auf dein Inneres und auf dein Können bedacht bist, als auf deine Optik so. Ich glaube, ich könnte es mir vorstellen, dass man beim Fernseher so vielleicht reinrutschen könnte in so einen Druck mit der Optik.
Ja.
Aber eigentlich ist es ja voll gut, dass du so auf dein Können so bedacht bist. Aber auch da frage ich mich, okay, mit Außenwirkung, meinetwegen, wenn du dann sprichst und eben gut rüberkommen möchtest, aber inhaltlich, ist ja auch Druck. Und den kann man ja auch da vielleicht die Erwartung an sich selber, vielleicht trifft man ja auch nicht immer oder sagt dann vielleicht mal was oder verspricht sich und so.
Ja.
Wie gehst du mit sowas dann um, dann da nett zu dir zu bleiben? Oder war das auch schwierig für dich zum Teil?
Ich glaube, bei mir ist es das A und O, die Vorbereitung. Also ich merke total, wenn ich irgendwo unvorbereitet reingehe, mache ich einen scheiß Job. Und das habe ich relativ schnell verstanden. Und deswegen bin ich, glaube ich, so ein Streberle geworden, was das Arbeiten angeht. Einfach, weil ich mir das selber beweisen will. Und ich glaube, dass vielleicht es daher kommt, dass man irgendwie, weiß ich nicht, als Frau mit langen, blonden Haaren vielleicht oft nicht so richtig ernst genommen wurde. Ich war schon immer jemand, der sehr, ich bin so ein krasser Gerechtigkeitsmensch. Wenn ich das Gefühl habe, hier passiert irgendwas Ungerechtes, dann bin ich die lauteste von allen und stehe auf und beschwere mich. Oder, ich war immer die ihre Meinung gesagt hat, schon in der Schule. Ich konnte nie, wenn mir was nicht gepasst hat, konnte ich nicht meinen Mund halten, sondern habe dann gesagt, ich finde das hier alles, das läuft hier alles nicht richtig. Und das habe ich nicht verstanden und wieso ist das so und so. Also ich war jetzt nie das Mäuschen, was sich zurückgezogen hat. Aber ich glaube, man kämpft natürlich als Frau ganz oft ums Ernst genommen werden. Und darum, jetzt bin ich irgendwie jung in den Job eingestiegen. Jetzt bin ich nochmal in einer anderen Position mit Kind und ich mache das seit 10 Jahren, jetzt muss ich nicht mehr so kämpfen. Aber ich glaube, am Anfang der Karriere war das schon so dieses, hallo, ich kann was. So, ich kann nicht nur einen Text runterlesen, sondern ich habe studiert. Ich kann tolle Interviews führen und das liegt mir und jetzt guckt mich mal an, ich will gesehen werden. Aber nicht durch, einen kurzen Rock und ein tiefes Dekolleté, sondern weil ich was kann. Mhm. Und ich glaube, das ist so dieser Druck, den sich bestimmt viele Frauen machen, dass man sagt, ich will auch in Managementpositionen oder in anderen Firmen, dass man einfach beweisen will, dass man was drauf hat. Mhm. Und vielleicht kam daher der Druck. Jetzt ist es nicht mehr so da, aber natürlich, wenn ich was Neues moderiere, will ich einen guten Job machen.
Ja. Und hast du das auch mal aktiv gemerkt, dass du da unterschätzt wurdest? Dass du irgendwie so als so Blondchen, so, dass das so von dir gedacht wurde auf eine Art?
Bei ProSieben eigentlich nicht. Weil ich das war ja nie so mein Traum zu moderieren. Also ich habe immer gedacht, ich kann ganz gut vor Leuten reden. Ich war schon in der Schule immer die Vorträge gehalten hat und dann präsentiert hat vor allem. Aber ich habe ja studiert und beim Fernsehen angefangen, weil mich das Thema interessiert hat, weil ich Journalistin sein wollte, weil ich Filme drehen wollte und ja, einfach diesen ganzen Prozess so gemocht habe. Ich habe ja dann auch als Redakteurin gearbeitet und bin dann so vor die Kamera gerutscht quasi. Aber eigentlich da wurde ich immer ernst genommen. Aber klar ist es immer noch auch eine Branche, wo oft wo man sich als Frau schon auch behaupten muss. Viele Sendungen sind von Männern moderiert, viele Sendungen sind dann im Duo Mann-Frau. Aber es gibt immer noch, kannst an einer Hand abzählen, wie viele Sendungen eine Frau mal alleine macht. So. Ja. Und klar behauptet man sich da und sagt sich, hey, ich kann das, ich bin genauso gut und ich habe genau das gleiche Wissen und genau dieselbe Erfahrung. Und das sind, glaube ich, immer noch Kämpfe, die wir Frauen vielleicht hin und wieder kämpfen. Aber ernst genommen wurde ich eigentlich schon. Mhm. Vielleicht eher in der Schule nicht so. Ich hatte nicht so eine coole Schulzeit.
Nein?
Nee, ich wurde gemobbt extrem.
Wirklich?
Ja, in der Schule. Also Schule war für mich nicht so geil. Es fing so in der Grundschule an und dann bin ich rüber ins Gymnasium. Da hatte ich dann ein, zwei Mädels, mit denen ich close war, aber so der Rest war nicht cool.
Und was genau war da?
Ja, also ich bin damals aus der Stadt quasi aufs Land gezogen. Und ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich war einfach anders, lauter als die anderen oder habe, wie vorhin gesagt, mehr meine Meinung gesagt. Und ja, irgendwie keine Ahnung, fing es dann mit so einem Mobbing an. Das war dann immer so, ja, wir treffen uns heute alle um 15 Uhr da und da. Und dann bin ich dahin und dann war da keiner.
Oha.
Ja, also so gemeine Sachen, wirklich gemein. Und dann bin ich ja immer heulend nach Hause. Meine Mama dann, ja, ist nicht so schlimm und scheiß auf die anderen und so, mach dein eigenes Ding. Und als ich dann ins Gymi gekommen bin, habe ich gedacht, okay, endlich ein neuer Kreis, weil die meisten sind damals dann aus der Grundschule auf die Real. Und ich bin auch in einen anderen Ort aufs Gymi gekommen und es war dann auch okay. Aber dann habe ich ja bei Topmodel mitgemacht. Mhm. Da war ich 15 und es war ja so ein, also ich war immer sehr rational, dass ich 1,70 groß bin und jetzt nicht das geborene Topmodel bin. Aber ich wurde im Europapark angesprochen von so Scouts und bin da einfach hin zu diesem Casting und fand es total witzig. Ich habe ja noch mit meiner Mutter mein Alter gefälscht. Habe aus einer 1 eine 0 gemacht und dass ich schon 16 wäre und dann kam plötzlich ein Brief, hier, du bist eine Runde weiter und es war total lustig und spannend.
Ja.
Ich habe von der Schule nicht frei bekommen, das heißt, ich hätte das eh nicht machen dürfen. Hätte es wahrscheinlich auch nicht weiter verfolgt, aber ich wollte es mir mal anschauen. Und es war ja nur eine einzige Folge im Fernsehen. Ich bin, glaube ich, unter die letzten 19 gekommen und danach war vorbei. Mhm. Dann hat diese ganze Schule sich das Maul zerrissen und weiß ich nicht mal, erzählt, meine Eltern hätten Geld gezahlt, dass ich da dabei sein darf und also nur so Scheiße und immer, wenn ich was Neues anhatte, dann immer Getuschel an jeder Ecke und so. Mhm. Und die ersten Jahre war das schon hart, aber irgendwie hat es mich dann auch so stärker gemacht. Das war dann so eine LMA-Einstellung, so, ja, kommt, redet doch, kommt, was wollt ihr heute bereden?
Oh, krass, aber hattest du dann in der Schule im Gimmi dann so trotzdem noch so Verbündete?
Ja, zwei Mädels mit, okay. Oder eine meiner engsten Freunde, mit der ich heute immer noch befreundet bin, mhm. Die hat mich da immer unterstützt und es war dann auch okay, man hatte dann so seine Clique, aber wenn du so über den Schulhof gelaufen bist, das war schon immer viel pss, 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 pss. Mhm. Das, ja. Aber irgendwann, im so kurz vorm Abi, war mir das dann wirklich scheißegal. Dann habe ich mir gedacht, ja, kommt, redet doch. Und ich war jetzt auch beim Klassentreffen und dachte mir, das gucke ich mir jetzt mal alles an, was euch Idioten geworden ist.
Und?
Ja, die sind alle mittlerweile nett und
ach, war das dann nett, ja?
Ja, die haben ihr eigenes Ding gemacht. Ich war bei der Clique, bei der ich schon früher war.
Mhm.
Ich meine, jetzt habe ich natürlich auch, jetzt bin ich im Fernsehen und das ist für die alle, glaube ich, auch alles ein bisschen schwer zu verstehen. Oder
aber finden die dich denn jetzt plötzlich so ultra cool?
Nee.
Und sind so schleimerisch? Nee, immer noch nee, so ein bisschen
nicht.
So
ja,
Side-Eye?
Genau. Echt? Side-Eye und so, ja, lass
so
sie
judgy.
Mal. Die denkt,
oh Gott,
sie ist was Besseres, weil sie ist ja auch noch beim Fernsehen. Haben die Eltern bestimmt ganz viel Geld bezahlt, dass sie jetzt beim Fernsehen ist. Nee, aber also ey, alles.
Voll, also klar, alles okay. Also voll gut, wenn du da so stark sein kannst, aber es ist doch so schade. Also warum?
Ja, irgendwie, also ich glaube aber, dass gerade Kinder oder Jugendliche, die durch so eine Zeit gehen, im Leben dann irgendwie immer was reißen oder meistens, weil die ja, die einfach durch eine harte Schule gegangen sind
und so kämpfen dann.
Ja, und die das, ich habe jetzt schon Selbstbewusstsein, was ich wahrscheinlich vielleicht nicht in der Form gekriegt hätte, wenn das nicht passiert wäre oder so.
Aber weißt du, was du da so aktiv gemacht hast, dass du so selbstbewusst geworden bist, weil es kann einen ja auch klein fühlen lassen oder
ja.
Wurdest du dann zu Hause aufgebaut oder
ja, von Familie und Freunde, glaube
ja.
Ich. Und dann, wie gesagt, so gen Abi wurde es besser. Da war das dann so, als sie, glaube ich, gemerkt haben, dass es mich überhaupt nicht juckt.
Mhm.
Nach außen, wohlgemerkt, innen vielleicht sah es anders aus. Da war es dann plötzlich so, dass es alle auch nicht mehr so interessiert hat. Dann war auch der Neuigkeitswert ein bisschen weg.
Ja gut, aber war ja lang genug.
Ja, ja war also lang genug,
von
ja.
15 bis Abi ist ja doch eine
sind schon
anderthalb, zwei Jahre.
Ja.
Muss ja nicht sein so. Aber tatsächlich, weil ich finde, du wirkst nach außen wie so ein sehr positiver und so ein sehr leichter Mensch.
Mhm.
Konntest du dir dies, oder ist das erstmal so? Also so wirkst du?
Ja, doch schon. Also ich bin schon immer jemand, der, also ich bin, mein Mann sagt immer, du bist so eine kleine Latina, weil ich schon schnell 0 to 100 bin.
Ah, okay.
Aber dann auch ganz schnell wieder unten. Also ich bin so ein sehr impulsiver Mensch und laut und lache viel und so, aber ich bin, glaube ich, schon auch sehr positiv. Also ich versuche immer das Positive zu sehen und wenn irgendwie jemand sagt, oh scheiße und heute ist das Wetter, dann sage ich, ja, aber jetzt guck doch mal, heute Nachmittag wird's gut und also ich versuche immer das Positive irgendwo rauszuziehen.
Aber wurde dir das dann so, diese Leichtigkeit und diese Positivität, ist das so ein, also kommt das von deinen Eltern? Hast du das von zu Hause mitbekommen? So
ich glaube schon, ja.
So ein
von Familie.
Auch Urvertrauen auf eine Art, ja auch, haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, so dieses Urvertrauen von Eltern, was du Luca mitgeben möchtest, oder im besten Fall er schon hat, weil er ja so chillig irgendwie ist. Ist das das, was du von deinen Eltern auch mitbekommen hast? Oder?
Ja, total. Ja? Also meine Eltern sind echt cool. Ich habe eine große Patchwork-Family, so ein bisschen. Meine Eltern haben sich relativ früh getrennt, haben dann aber jeder oder sind immer noch mit den Partnern, mit denen sie dann damals, als ich 3 war, zusammengekommen sind, immer noch zusammen. Und demnach habe ich einfach eine riesen Family und ein super enges Verhältnis. Also Familie steht für mich eh über allem. Mhm. Und ich glaube, dass das, wenn man so einen guten Background hat, dass die einen immer wieder einnorden und erden. Und ja, ich glaube, ich habe schon extrem viel, viel von meinen Eltern. Aber auch die Familie, die man sich sucht, also die Freunde, ist schon auch, bin ich schon auch sehr stolz drauf. Ich habe schon einen tollen Freundeskreis und tolle Mädels um mich rum und ja, also irgendwie, das hat man auch an unserer Hochzeit gemerkt, das war so ein krasses Wochenende voller Liebe mit nur Menschen, die man so krass liebt. Mhm. Irgendwie 100 Leute auf einem Haufen von meinem Mann, Freunde und von uns, und das war was ganz Besonderes und da bin ich auch extrem stolz drauf, dass ich so tolle Freunde habe, die mich immer wieder runterbringen oder auf andere Gedanken bringen und positiv stimmen und so.
Auch schon so ein bisschen so ein Freundeskreis, den du ja schon recht lange hast, oder? Ich habe das, glaube ich, mal in einem Podcast gehört. Hast du mal, glaube ich, erzählt, dass das schon längere Freundschaften sind?
Ja, total. Also aus der Branche habe ich eigentlich kaum Freundschaften. Mhm. So. Das sind alles Mädels, die entweder von früher, von Schulzeiten sind oder, also Schulzeiten, ich habe damals getanzt 5-mal die Woche, habe so Jazz und Ballett und sowas gemacht. Da habe ich meine Mädels, mit denen ich da war. Und dann aber, als ich hier nach München gekommen bin, nach dem Studium eigentlich, zum Volo, das sind immer noch seit 10 Jahren oder 12 Jahren schon meine engsten Verbündeten hier.
Ja. Suchst du dir bewusst nicht so Freunde in der Branche? Oder ergibt sich das nicht so?
Irgendwie ergibt sich das nicht so. Okay. Ich glaube, irgendwann im Alter hat man dann auch nicht mehr so die Zeit für so viele Freundschaften. Man hat dann halt so seine intensiven Freundschaften. Aber jetzt sind 2 Mädels dazugekommen, die ich kannte schon immer. Aber das ist jetzt sehr viel enger geworden, weil wir jetzt gleichzeitig Kinder gekriegt haben. Mhm. Und das, was ich vorhin gesagt habe, man sucht sich dann so seine Leute. Und wenn das passt und man das gleiche Mindset hat, dann können da auch immer wieder Leute dazukommen. Ich bin sehr schnell sehr offen mit Leuten. Also wenn ich jemanden mag, dann bist du sofort mein Inner Circle. Mhm. Also dafür muss ich dich sehr mögen, aber dann geht es schnell, dass ich mich öffne. Aber ja, irgendwie ist es schön, auch so seine alten Freundschaften zu haben. Und jeder macht was anderes. Und ist irgendwie, das bereichert einen total.
Und so ein Safety-Netz.
Genau, und es geht nicht immer ums Fernsehen oder so. Ja. Ich liebe das mit Andi zum Beispiel, dass wir in derselben Blase sind und dieselben Themen haben und wissen, die Insider kennen und reden, aber ich liebe es auch total, dass, keine Ahnung, meine Freundin Vero Architektin ist und in der Allianz Arena irgendwelche Sachen baut und mir dann total andere Sachen erzählt.
Ja, ja.
Also es ist so,
Kopf abschalten, dann irgendwie auch mal ein ganz anderes Thema.
Genau, und da ist es nicht so ein Thema, dass man beim Fernsehen ist, und da ist Fernsehen auch nicht so interessant, da geht es halt dann um ganz andere Sachen.
Voll.
Ja.
Was ich mich auch gefragt habe, also wenn du zum Beispiel, du hast ja auch dieses Buch gelesen, jetzt nochmal zu Luca und Kindheit, ist es so, wenn du dich jetzt viel mit deinem eigenen Kind beschäftigst und auch so ein bisschen mit der Erziehung von ihm, dass du auch so ein bisschen deine eigene Kindheit auf eine Art reflektierst, dass du dich so fragst, wie haben das meine Eltern eigentlich bei mir gemacht? So ist.
Ja, schon. Also ich glaube, man guckt schon, was sind Sachen, die cool war. Also zum Beispiel waren meine Eltern sehr streng, so im Teenageralter. Ich musste immer zur Gesetzeszeit zu Hause sein. Die haben mich überall abgeholt. Also es waren so, gab schon Regeln. Fand ich damals zum Kotzen natürlich. Mhm. Und da ertappe ich mich aber jetzt, dass ich mir denke, nee, das wird bei uns genauso laufen. Da gibt's Regeln. Und das ist so und so. Klar, habe ich jetzt einen Jungen und mit einem Mädchen wäre ich, glaube ich, noch mal viel vorsichtiger. Aber man guckt schon, was sind Sachen, die man irgendwie, die bei einem selbst funktioniert haben oder wo man denkt, das haben die Eltern gut gemacht. Und manche Sachen denkt man aber auch, ja, weiß ich nicht, würde ich jetzt vielleicht, oder lege ich nicht so einen Wert drauf oder würde ich vielleicht anders machen oder so.
Gibt's da konkret was, wo du denkst, würde ich anders machen?
Also jetzt nicht bei meinen Eltern, weil ich hatte nie das Problem, aber ich habe mich lustigerweise letztens mit jemandem unterhalten. So als ich klein war, war, glaube ich, dieses Buch »Jedes Kind kann schlafen lernen«. Ah. War so ein totales Thema, wo es hieß, nee, also es ist ganz toll, wenn man ein Kind schreiend ins Zimmer legt und dann geht. So, weil der muss sich selbst regulieren und der muss das lernen und so. Und da ist man jetzt, also gerade so in der Kindererziehung aktuell, auf einem ganz anderen Trichter. Also da sagt man ja, nee, das ist, ein Kind gibt irgendwann auf, wenn das so lange schreit, das fühlt sich verlassen und das gibt einfach auf. Das liegt dann da und also das ist ganz schlimm für das Kind. Cool. Im Endeffekt, klar, muss man ein Kind mal in seine Schranken weisen, wenn man merkt, der spielt gerade mit einem. Aber ich würde jetzt nie eine halbe Stunde ein Kind schreien lassen in irgendeinem Zimmer. Das ist ja grauenhaft so. Mhm. Aber das hat man früher geglaubt, weil das so kommuniziert wurde, das Kind muss ganz früh im eigenen Zimmer schlafen, das Kind muss ganz früh von der Mutter weg und so Sachen zum Beispiel sind ja jetzt heutzutage ganz anders. Also man sagt ja jetzt, keine Ahnung, Kinder im Elternbett ist total natürlich, kann jeder für sich selber entscheiden. Aber also man hat jetzt schon andere Denkweisen und da bin ich auch oft mit meiner Mutter so im Austausch und sage, ja, wie hast du das eigentlich früher gemacht? Und so, ich hol mir oft Tipps von ihr. Hast du, keine Ahnung, dem Einjährigen schon einen Apfel zu essen gegeben oder ist das gefährlich oder so? Also man tauscht sich schon viel mit der eigenen Mama aus, geht aber trotzdem seinen eigenen Weg und das finde ich auch wichtig.
Aber könntest du, ist natürlich immer so die Frage, ob man sich daran noch erinnert, aber könntest du für dich so benennen, was dich persönlich in deiner Kindheit in Bezug auf die Erziehung deiner Eltern positiv, aber auch negativ vielleicht geprägt hat? Also wenn du quasi so dich, weiß nicht, hast du dich mal mit deinem inneren Kind oder so beschäftigt, dass du so wüsstest, ah, da ist was bei mir?
Ja, also so, ich habe es nie, glaube ich, inneres Kind genannt, aber ich habe, na klar, mich mit Sachen auseinandergesetzt und überlegt, wieso bin ich, wie ich bin oder wieso triggert mich das jetzt total oder so. Meine Mama war, glaube ich, immer sehr, sehr ängstlich, sehr vorsichtig. Mein Vater kommt so ein bisschen aus der Sicherheitsbranche und ich, also nicht ein bisschen, sondern ist in der Sicherheitsbranche und das ist so ein Thema, dass ich glaube ich, ich habe mich mit der Andi verglichen, mit meiner guten Freundin, die so tüdelü durchs Leben geht, die hat eine offene Handtasche an ihrem Arm hängen, die setzt sich irgendwo hin, die ist so völlig unbedarft, die ist in irgendwie auf dem Land groß geworden und die macht sich über so wenig Gedanken, kann viele Situationen dadurch sehr genießen. Und ich bin jemand, ich bin so, ich komme in einen Raum, ich checke die Notausgänge. Ich weiß, wer steht wo, ich scanne Leute, ich mache mir wahnsinnig viele Gedanken. Okay. Ich guck immer, wo ist meine Tasche. Wenn ich irgendwo in einem Café sitze, habe ich alles griffbereit. Also ich bin so ein Kontrollfreak, was so manche Sachen angeht, einfach weil meine Eltern mir das so eingetrichtert haben. Mhm. Und das finde ich schon lustig. Im Nachgang denke ich mir so, ja, was ist da eigentlich der richtige Weg? Oft weiß man es ja nicht. Mhm. Also ich fahre damit ganz gut und ich glaube, bin noch nie überfallen worden. Ich bin noch nie in eine wirklich komische Situation gekommen, weil ich aber das schon drei Stufen vorher scanne sozusagen, ja, und mir überlege, wo könnte eine Situation draus entstehen. Andererseits ist es natürlich viel verkopfter als jemand, der einfach wie so ein Schmetterling durch die Gegend fliegt.
Ja.
So, und da denke ich mir dann oft so, wie werde ich das eigentlich an meinen Sohn weitergeben? Das ist dann natürlich auch der Papa, der dann damit reinspielt. Wie wird der das sein? Wird der locker sein oder nicht? Aber das ist jetzt nur so ein Beispiel. Aber ansonsten, ja, also meine Eltern haben schon sehr viel richtig gemacht, viel gereist, viel unterwegs gewesen, viele Freunde immer, weil so Freunde und Familie, möglichst viel Input für so ein Kind, finde ich total wichtig, um ein Kind auch irgendwie zu formen und viele verschiedene, ja, Aspekte ihm mitzugeben und das würde ich alles eigentlich gleich machen. Mhm. Ich habe nie wirklich Druck von zu Hause bekommen mit jetzt Noten oder so. Es war eine Strenge da, natürlich eine beschützende Strenge, aber es war jetzt nie, dass ich gedacht habe, boah, mit einer 3 kann ich jetzt nicht nach Hause kommen oder so. Ich wusste, ich werde immer aufgefangen, egal was passiert. Es gibt natürlich Ärger, aber ich kann, egal mit welchem Problem, immer nach Hause kommen. Und ich glaube, das ist so der Tenor, den ich auch meinem Sohn gern mitgeben möchte. So,
ja.
Egal wie viel Scheiße du baust, wir sind da und wir fangen dich irgendwie auf.
Mhm. Das ist ja dieses Urvertrauen so,
ja,
auf eine Art, ne?
Ja.
Ja. Aber hast du trotzdem vielleicht das Gefühl, dass du gerade dieses Sicherheitsdenken, oder da bist du ja sehr im Kopf oft und man denkt und man,
ja,
ist jetzt die Frage, ob sich das nur äußert, wenn nach dem Motto, oh, wo ist mein Handy? Oder ob es allgemein so ein Sicherheitsdenken ist, vielleicht auch so ein berufliches Sicherheitsdenken oder finanzielles Sicherheitsdenken. Das kann ja, glaube ich, dann so in ganz viele Bereiche gehen.
Ja.
Merkst du das dann auch da und hast das Gefühl, dass es dir vielleicht sogar manchmal so ein bisschen im Weg steht? Oder ist das wirklich nur so Handy, Schlüssel und der Rest bist du frei? Oder
ja, ich weiß nicht. Zum Beispiel gehe ich auf ein Konzert und kann vielleicht das Konzert in der Sekunde nicht so genießen, weil ich mir die ganze Zeit überlege, wenn jetzt hier eine Panik ausbricht, wo ist der nächste Notausgang? Wieso guckt der so komisch? Warum hat der die Hand in der Tasche? Und so, aber das ist, mein Vater hat eine Sicherheitsfirma, der hat früher Personenschutz gemacht.
Okay.
So, ich bin damit aufgewachsen. Wir haben im Restaurant gesessen und der hat gesagt, okay, was ist die Geschichte? Dann habe ich gesagt, ja, das ist eine Frau, die hat Kratzer an der Hand. Wieso hat die Kratzer an der Hand? Hat die vielleicht eine Katze? Hat die vielleicht dies? So, Menschen scannen, überlegen. Also, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist wie in so einem Film.
Ja.
Aber, oder wenn ich in Urlaubsgebiet gefahren bin, wenn ich mit meiner Mama dann nach Mexiko geflogen bin, hat mein Vater mir Nummern aufgeschrieben, die man im Notfall anrufen kann. Welche Regionen sind nicht sicher? Was machst du, wenn das und das passiert? Wie erkennst du einen Flight Marshal? Wie machst du, also ich bin so richtig gedrillt, wie in so einem Film. Und deswegen, das kann ich kann mein Leben schon extrem genießen. Ich habe zum Beispiel auch keine Angst, alleine rumzulaufen. Mhm. Aber das ist immer so im Hinterkopf. Mhm. Und das steht mir vielleicht manchmal im Weg, weil ich da nicht so frei bin in manchen Situationen. Aber es hat uns auch schon oft, hat mir auch schon oft irgendwie vielleicht den Hintern gerettet, weiß ich nicht.
Aber hast du dann auch irgendwie sowas dabei, so Pfefferspray oder irgendwie so Kram?
Manchmal, ja.
Ja.
Manchmal.
Oder machst du so Karate und könntest dich so
ich bin eigentlich Secret Service. Nee, ich könnte mich schon selbst verteidigen, das auf jeden Fall. Und ich überlege mir oft dann so, wenn ich jetzt mich zum Beispiel in einer Situation unwohl fühle, wie würde ich jetzt hier schnell rauskommen oder was wäre jetzt eine Lösung? Mhm. Ich gehe, glaube ich, Konflikten aus dem Weg. Ich bin ein auch im Zwischenmenschlichen bin ich ein sehr konfliktscheuer Typ. Ich hasse Streits, ich hasse blödes Gefühl zwischen uns. Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, du hast irgendein Problem mit mir, würde ich es direkt ansprechen. Mhm. Und dann wäre es auch für mich vollkommen okay. Aber ich hasse zum Beispiel mit jemandem nicht gut zu sein.
Voll.
Ich bin so ein Harmoniemensch und Konflikte mag ich gar nicht.
Aber das ist ja die gute Form von Konfliktscheu, weil es gibt ja auch die Konfliktscheuen, die merken, es ist was, aber die trauen sich dann nicht zu sagen. Die sind so harmoniebedürftig, weil für die ist das Ansprechen dann der Konflikt.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und dann tragen die so Sachen in sich, weil die so harmoniebedürftig sind und dann platzt es aber irgendwann raus.
Ja.
Also du bist quasi konfliktscheu in dem Sinn, du bist dann direkt.
Direkt.
Ja,
ich bin auch überhaupt nicht nachtragend. Also wenn wir irgendwie einen Streit haben und ich bin kurz mal extrem sauer auf dich, wenn wir darüber gesprochen haben, ist es vergessen. Das ist für mich dann okay. Es ist ad acta gelegt, wir haben darüber gesprochen, alles gut.
Voll.
So, und ich muss Sachen direkt klären und immer direkt ansprechen.
Aber hast du auch manchmal dann das Gefühl, so ist zum Beispiel bei mir, weil ich bin tatsächlich genauso, aber ich habe manchmal bei mir auch das Gefühl, ich sage Dinge zu schnell und auch zu viel.
Ja, noch im emotionalen Stadium.
Ja.
Manchmal sollte man eine Nacht drüber schlafen. Das ist bei mir oft so.
Schon. Dass du drüber schläfst oder dass du noch
zu viel sagst? Nee, dass ich so oft zu früh sage. Und denke, jetzt schlaf doch einfach mal drüber, morgen redest du schon ganz anders. Aber
voll. Und auch mal, wo man einen Tick so ein bisschen zu ehrlich war. So ein bisschen so, nee, komm, das hätte man jetzt so nicht sagen müssen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Okay. Aber das finde ich die gute Art von Konflikt, weil ich hatte, ich weiß nicht, wenn man so, hatte tatsächlich auch mal eine Situation, dass dann irgendwie, weiß nicht, Leute mit irgendwas ankommen, was halt vor Monaten war. Und dann bricht es halt durch irgendeinen Piekser, bricht es dann raus. Und ich denke so, Alter, warum hast du es mir nicht früher gesagt? So, und ich kann es.
Ja.
Und da muss ich aber ehrlicherweise sagen, ich finde es auch total schwierig. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Dadurch, dass man weiß, wie man selber ist, fällt es mir total schwer, Verständnis dafür zu haben.
Ja, wenn man
etwas nicht anzusprechen.
Ja.
Weißt du, ich meine? Weil ich denke mir auch, es ist nicht mein Job, dass ich dir alles aus der Nase ziehe.
Ja, total.
Also das finde ich wirklich schwierig, da so Verständnis zu haben. Ich denke mir so, ja, okay, ich verstehe, Harmoniebedürftigkeit, okay, Konflikte, ja, verstehe ich.
Mhm.
Aber irgendwie auch nicht.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Sag doch einfach, was los ist.
Sag doch einfach.
Ja.
So, und es nervt mich auch voll, wenn man das so Leuten so aus der Nase ziehen muss.
Voll. Ich habe sehr sensible Antennen. Also ich erkenne, glaube ich, sehr schnell, wenn jemand einen komischen Blick hat oder so und beziehe dann immer schnell auf mich.
Voll,
und bin dann so, dass ich mir denke, wieso hat die jetzt so geguckt? Hat die, habe ich irgendwas falsch gemacht oder so? Und das ist manchmal, hätte ich gern mehr so Scheuklappen.
Voll.
Und würde durchs Leben gehen und mir denken, ist von mir alles egal, was ihr alle denkt. Aber ich mache mir schon sehr viel Gedanken darüber, wenn jemand komisch ist oder wenn irgendwo zwischen jemand anderem ein Konflikt ist, ob ich da kurz mal reingehen sollte und das meditieren sollte sozusagen zwischen den beiden oder warum jetzt das so und so ist. Also ich mache mir viel Gedanken. Da manchmal wäre ich da gerne mehr so, ach komm.
Voll, ist auch anstrengend.
Bei mir. Ja, ist anstrengend, weil man nimmt so das Leid der ganzen Welt mit
sich. Ja,
mit.
Voll. Und gleichzeitig denke ich mir aber auch, weil ich fühle das voll, was du sagst, auch wenn so mit so einem komischen Blick oder wenn mir einmal mal jemand so ein Hallo sagt in so ein bisschen anderen Tonlage, denke ich mir, okay, die hasst mich. Wieso, was habe ich gemacht? Und so das Ding ist ja so vielleicht, also ich denke mir auch manchmal, Janne, sei nicht so selbstbezogen, weil die hat vielleicht einfach irgendwie
ein
schlecht geschlafen.
Ja.
Es geht nicht immer um dich. Das denke ich mir aber auch, weil ich wirklich alles immer so, ich denke mir so, ich habe immer irgendwas gemacht, ich habe immer irgendwie Schuld.
Oder WhatsApp,
so.
Auch ganz schlimm. Mm. Ich bin so jemand, ich schicke 7 Milliarden Emojis. Also so, weil die zeigen dann, was ich fühle. Meine Freundin, die schreibt ja, nein, okay. Und ich denke mir so, scheiße, was ist denn jetzt los?
Dich?
Ja, sie hasst mich. Dann rufe ich an, sag alles okay, sagt sie, ja, warum, was ist los? Sag ich, du antwortest wie ein Mann. Du antwortest ganz komisch.
Ja.
Wieso antwortest du so? Sagt sie, hä, wieso? Du wolltest doch eine Antwort von mir. Sag ich, ja, aber so schreibt mein Vater. So, der schreibt, ja, Punkt. okay, Punkt. Und das macht mich fertig. Voll. Also ich will dann noch 16 Herzchen dazu. Genau.
Immer ein bisschen so Bestätigung, immer Wohlfühl. Genau. Immer so, hey, ist alles in Ordnung,
ja,
alles gut.
Freue mich auf dich, Kussmund, Herzchen, Augen.
Bist die Beste, love genau. you.
Und das fühle ich auch mal ganz schön. Also in so E-Mail oder WhatsApp-Verkehr interpretiere ich ganz Total. Oft eine Wut rein, die da überhaupt nicht ist.
Voll.
Ja.
Ich fühle es sehr. Mit dem Blick auf die Uhr, ich könnte wirklich ewig mit dir reden. Das ist auch voll, ist voll schade hier.
Aber bald ist schon wieder Kita-Zeit.
Voll schade, Kita-Ende. Dein Kind hier, Luca. und weil ich deinen Kühlschrank auch noch gar nicht angesprochen habe, aber es war direkt so spannend. Deshalb mache ich das einmal hinten raus.
Mhm.
Ich habe deinen Kühlschrank spontan bekommen. Du hast schon gesagt, der ist, warte mal, ich gucke.
Der ist
mal.
Aktuell irgendwie leer auf dem Foto. Ich habe sonst da mehr reingestopft und wir haben jetzt einen neuen Kühlschrank mit winzigen Gemüsefächern, was mich so aggressiv macht. Unser alter ist kaputt gegangen und wir haben so einen Einbaukühlschrank. Und es gibt tatsächlich wenig Einbaukühlschränke. Es gibt freistehende bei Mediamarkt und sonst wo en masse, aber diese Einbaukühlschränke sind sehr selten und jetzt hat mein Mann so ein Modell rausgesucht, was winzige Gemüsefächer hat und ich habe eigentlich immer sau viel Gemüse und Salat zu Hause und deswegen komme ich da in die Bredouille gerade.
Wir haben tatsächlich gerade so eine Ära von riesigen Kühlschränken hier bei unter uns gesagt. Ich habe in der letzten Folge, Theresa und davor Sängerin Lea, die haben riesige Kühlschränke. Es war so, wirklich von oben ist und noch nicht mal mit Gefrierfach und so. Also wirklich nur Kühlschrank.
Das ist mein Traum, so ein Ami-Kühlschrank mit so einer Eismaschine. Das hätte ich so gerne.
Ja, der ist so, so, so krass. Und trotzdem schafft man es ja dann irgendwie auch, den wieder voll zu machen. So, und, aber ich finde ihn jetzt gar nicht so klein, ehrlicherweise. Du meintest, für eine Familie auch ist er jetzt gar nicht so groß, aber ich...
Ja, ich gehe viel einkaufen.
Sieht solide aus.
Also ich versuche das, ich bin so jemand, ich hasse so Sachen wegschmeißen. Ich muss immer alles irgendwie verwerten. Und koche den Kühlschrank dann immer komplett leer und gehe dann neu einkaufen. Und deswegen ist da gar nicht so viel jetzt drin. Also viel, viel Obst, Gemüse.
Passt aber zu meiner Frage. Ich wollte mich wollte dich fragen, wenn du jetzt mit dem Inhalt sowas kochen müsstest, so was würdest du jetzt kochen?
Boah, kann da sehr viel draus kochen.
Ja?
Also, ja.
Was ist so dein Go-To? Also was würdest du jetzt auch, wenn du vielleicht Stress hast mit Luca, was würdest du jetzt machen?
Stress ist immer Ofengemüse bei
schon,
mir.
Schon, ne? Ja.
Ja, einfach alles schnibbeln drauf, Halloumi noch ein bisschen in den Ofen und fertig. Wenn ich Zeit habe, mache ich super gerne geile Salate. Ich mache so immer Special-Salate mit irgendwie, keine Ahnung, noch einer süßen, einer crunchy Zutat, dann irgendwie eine coole Soße. Also Salate ist so mein Steckenpferd. Was immer geht, ich habe, was du jetzt hier nicht siehst auf dem Bild, ich habe noch einen riesen Vorratsschrank.
Okay.
Das heißt, eine Nudeln oder Reis oder sonst irgendwas, Kichererbsen, Hummus, sowas geht immer.
Ja.
Aber ja, daraus kann ich jetzt eigentlich schon viel kochen. Und obwohl da jetzt nicht viel drauf ist.
Also heute Abend Ofengemüse.
Ja, nee, heute hat sich mein Mann eine Bolo gewünscht. Das ist sein Lieblings. Deswegen muss ich heute Abend Spaghetti Bolo kochen.
Ah, geil. Aber echt lecker. Liebe ich auch.
Ja.
Cool. Ich komme zu unserer letzten Kategorie. Ja. Wir haben immer noch eine Staffellaufkategorie.
Ja.
Und zwar, da verbinden wir die Podcast-Folgen. Der Gast vorher überlegt sich eine Frage für den nächsten Gast. Du überlegst dir quasi auch wieder eine Frage für den nächsten Gast. Bei uns sind die Folgen gerade ein bisschen durcheinander. Ja? Also für die Leute, die hier zuhören. Eigentlich war vor Vivis Folge die Folge mit Alina. Aber ich habe die Folge mit Lea, der Sängerin, reingeschoben, weil die hat ein Album rausgebracht. Deshalb hat Lea die Frage dieses Mal für dich. Und zwar... Möchte Lea gerne von dir wissen, wann du das letzte Mal so krass glücklich warst, so auf eine Art, dass du es in deinem ganzen Körper gespürt hast, so dieses so, was einen so krass einnimmt, falls du das hattest.
Ja, ich hatte das im Urlaub tatsächlich. Also ich bin immer am glücklichsten, wenn ich am Meer bin oder irgendwo, wir haben...
Trotz Bikini?
Ja, du, ich habe jetzt auch kein Bikini-Problem, aber ich liebe... am Strand sein, mit den Füßen im Sand stehen und wir sind sehr viel in Südfrankreich, meine Familie hat da ein Haus und wir sind eigentlich jedes Jahr Ostern, Weihnachten nicht, aber im Sommer dort und das war, glaube ich, so der letzte Moment, weil da hat Luca angefangen zu laufen, in Frankreich quasi und lief über diesen Strand, an dem ich schon laufen gelernt habe und schon als Baby saß und gesandelt habe und da habe ich so aufs Meer geschaut, habe den da tapsen sehen und dachte mir so, boah, krass. Also das ist irgendwie, da hat es mich richtig so durchzuckt, weil ich mir dachte, was ist das für eine geile Geschichte, dass mein Sohn am selben Ort irgendwie laufen lernt, wo ich schon gelaufen bin. Was habe ich für ein Glück eigentlich im Leben und wie dankbar bin ich für das alles, was ich gerade erleben darf.
Voll schön. Ja. Das freut mich sehr für dich.
Danke.
Hast du eine Frage für den nächsten Gast?
Oh Gott, das hätte ich ja mal vorbereiten müssen. Okay, dann habe ich mir jetzt eine Frage überlegt.
Ja.
Einfach so aus dem FF. die geht immer. Finde ich, was würdest du deinem jetzigen Ich raten, wenn du jetzt irgendwie 90 bist, im Schaukelstuhl sitzt und über dein Leben nochmal nachdenkst, was würdest du deinem jetzigen Ich gerade raten und sagen, das ist mein Tipp an dich?
Fallschirm. Richtig Dankeschön. Gute Frage. Schön, Vivi, tausend Dank, dass du da warst, trotz des Stresses mit Luca. Ja, voll schade. Ich würde voll gerne, dass du bleibst.
Ja, also wir könnten noch 3 Stunden weiterreden.
Sag ich so.
Vielen Dank.
Weiß ich sehr zu schätzen. Ich wünsche dir alles Gute für die Kita, dass alles gut läuft, dass Luca happy ist, dass alles klappt.
Dass ich wieder zum Sport komme.
Dass du wieder zum Sport kommst, dass du auf dich achtest. Und ich hoffe, vielleicht kommst du irgendwann wieder und dann machen wir weiter.
Sehr schön, das machen wir.
So, liebe Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls dem so ist, würde ich mich super, super doll freuen, wenn ihr diesen Podcast vielleicht bewerten möchtet, wenn ihr ihn vielleicht abonnieren möchtet oder vielleicht auch mal bei Instagram oder TikTok vorbeischaut, @unterunds_gesagt. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Es gibt jeden Dienstag eine neue Folge von Unter uns gesagt. Und ich möchte mich hier auch nochmal ganz, ganz, ganz herzlich beim Bayerischen Hof bedanken, dass wir bei euch aufnehmen durften und dass ihr uns so lieb empfangen habt.
Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis dann. Tschüssle.